Aus Römer 10 ist das genau. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mein Thema, das Endziel des Glaubens. Der Vers hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Jesus ist gekommen und hat das Gesetz erfüllt, das biblische Gesetz erfüllt. Und wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir alle Gerechtigkeit, alle Erlösung, die wir brauchen, und brauchen uns nicht mehr uns abmühen, das Gesetz einzuhalten. Letztlich lebt der Heilige Geist in uns und der hilft uns, so zu leben, wie das für Gott wohlgefällig ist. Römer 10, ich lese mal vor, was Paulus schreibt. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen vor Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Ein paar Gedanken dazu. Paulus wünscht sich, dass Israel gerettet wird. Und er sieht, dass Israel sich wirklich reinhängt. Die Juden oder die Israeliten haben sich wirklich reingehängt, ihr Opfer gemacht, ihren Tempeldienst gemacht, um in dieser Erlösung, die Gott ihnen versprochen hat, zu leben. Aber statt Gottes Lösung zu finden, haben sie ihre eigene Lösung gefunden. Und gerade wenn wir im Neuen Testament lesen, Jesus heilt am Sabbat und die Pharisäer wollen ihn töten, weil man am Sabbat ja keine Arbeit machen darf. Oder sie verzehnen die Minze, also ein paar Kräuter, werden ein Stück was weggetan, man muss es ja verzehnten. Sie machen Gesetze, sie machen Regeln, um vor Gott gerecht zu werden, haben ihre eigene Vorstellung, wie sie Gott gefallen können. Und Paulus sieht diesen Eifer, aber es ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Die Lösung ist, dass Jesus, weil er sündlos war, für uns gestorben ist, ins Kreuz gegangen ist und damit für das Gesetz bezahlt hat. Das war die Lösung. Und wenn wir oder wenn man an Jesus glaubt, dann ist man gerettet. Dann hat man alles erfüllt und dann ist man eine neue Schöpfung und ein neuer Mensch und ist von Gott heilig gesprochen. Und ist man richtig vor Gott. Das geht, Gerechtigkeit heißt ja, dass man irgendwie richtig ist, dass man richtig vor Gott ist. Noch vielleicht im Vers 5. Man kann nach dem Gesetz, mosaischen Gesetz leben, man muss alles halten. Paulus sagt, wenn du ein Ding falsch machst im Galater, dann bist du dem ganzen Gesetz verfallen. Du kannst es als Mensch eigentlich gar nicht schaffen. Vers 8, oder was sagt der Glaube? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und das ist eben die Lösung. Wir müssen in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er die Auferstehung ist. Dann werden wir gerettet. Das ist eigentlich so einfach. Im Judentum hat man so viel gemacht. Klar, das war von Gott auch angeordnet, das war wichtig, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber der Schlüssel ist, ich muss nur glauben, sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, Jesus ist das Endziel meines Glaubens, er ist die Lösung, er ist die Rettung. Und sofort bin ich vor Gott gerecht, ist mir vergeben und ich bin ein neuer Mensch. Und Paulus hat sich gewünscht, dass die Juden das auch erkennen. Für ihren ganzen Eifer, den sie hatten, dass sie das erkennen und dass sie dahin kommen. Ich möchte das noch mit zwei Beispielen untermalen. Einmal Abraham. Abraham ist mit seinem Vater vom Irak Richtung Türkei gezogen. Dann ist der Vater verstorben. Und dann spricht Gott zu Abraham. Geh aus deinem Verwandtschaft, aus deinem Land. Ich will dir Kanaan angeben. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Und Abraham hört auf Gott, zieht los und dann gibt, glaube ich, noch zweimal so Situationen, wo Gott immer wieder spricht, ja, ich will dich zu einem großen Volk machen, zieh aus, geh los. Und Abraham ist gehorsam und tut das. Nur Abraham wird langsam älter und merkt, er hat keine Kinder. Gott hat zwar gesagt, ich soll ein großes Volk werden, aber ich habe keinen Sohn, kein Kind. Also, naja, muss mein Knecht, mein bester Knecht, muss jetzt alles erben. Und dann sagt Gott zu ihm, nein, du wirst ein Volk bekommen. Schau auf die Sterne, schau auf den Sand. So viele Nachkommen wirst du bekommen. Und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und dann sagt Abraham, ich glaube dir, ich vertraue dir, Gott. Und das war der Schlüssel. Dadurch wurde er gerecht, dadurch wurde er richtig. Das war, wo Gott ihn gefallen hat. Und das war vorher die Herausforderung, geh aus deinem Land woanders hin, konnte Abraham alles selber irgendwie lösen. Er konnte von A nach B gehen, aber selber einen Sohn zu machen oder wenn er in dem höheren Alter war und wusste, er kann irgendwie keine Kinder mehr zeugen oder bekommen, er brauchte Gottes Gnade, Gottes Eingreifen. Er musste Gott vertrauen, ihm glauben, dass er das tun kann. Das konnte er nicht mehr lösen, sondern er musste erwarten. Und das war dieses Vertrauen, dieser Glaube, was Gott gefallen hat, warum er dann gerecht worden ist. Er hat geglaubt, wenn Gott sagt, ich kann noch einen Sohn bekommen, dann werde ich einen Sohn bekommen, obwohl es vielleicht natürlich nicht möglich ist und wo ich selber das auch nicht mehr lösen kann. Ich kann nicht selber mir ein Kind aus den Rippen schneiden. Und das zweite Beispiel ist dieses bekannte, der reiche Jüngling. Er kommt zu Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was muss ich tun, wo muss ich einen Eifer ansetzen, um ewiges Leben zu bekommen, um Erlösung zu bekommen? Und Jesus sagt so, hast du alle Gebote gehalten? Und der Jüngling sagt, ja, ich habe alles gehalten, seit der Jugend an, ich habe wirklich alles gemacht. Und Jesus widerspricht dem gar nicht, sagt, das ist jetzt schlecht oder gut, aber sagt, eins hast du noch nötig, damit du das ewige Leben bekommst, dass du den Schatz im Himmel bekommst. Verkaufe alles und du wirst den Schatz im Himmel bekommen. Und hier wurde auch der Jüngling herausgefordert, zu glauben. Wenn ich alles weggebe, werde ich wirklich von Jesus einen Schatz im Himmel bekommen? Es ging gar nicht um die Reichtümer, es ging darum, glaube ich Jesus, dass er mir was Besseres gibt, als was ich habe und dass das das ewige Leben ist, dass das die Erlösung ist. Und der Jüngling ist weggegangen, ganz traurig, weil er eigentlich letztlich nicht bereit war, Jesus zu vertrauen, Jesus zu glauben. Und das gibt es in unserem Leben immer auch wieder, so Situationen. Viele Dinge können wir natürlich lösen, schon irgendwie im Glauben oder schon irgendwie geistig, aber die können wir trotzdem natürlich lösen. Und es gibt Punkte in unserem Leben, können wir nur Gott vertrauen, dass Gott die Lösung bringt und dass Gott was verändert. Und nur im Glauben kann es umgesetzt werden. Und diese Situation, einerseits, wir können Dinge tun und andererseits, wir müssen Dinge im Glauben machen. Das möchte ich ein Stück weit auch auf Gemeinde übertragen. Manches machen wir mit Eifer und manches sollten wir eigentlich mit Glauben tun. Und ich möchte das nicht, dass alles jetzt auf die, sagen wir mal, auf die Waagschale gesetzt wird, sondern dass wir mehr einen Blick bekommen, wo ist wirklich Glauben notwendig? Wo sind Schritte notwendig, dass wir im Glauben gehen und wo wir vielleicht manche Dinge natürlich gut machen können und wo wir uns herausfordern lassen, hey, gibt es da vielleicht einen Glaubensschritt, der erfolgreicher wäre? Drücken wir es mal so rum aus. Das mag vielleicht viele Modelle geben von Gemeinde, aber ich habe zwei spezielle Modelle. Mir haben sie total geholfen, wie mir das jemand gezeigt hat, wie Gemeinde funktioniert oder ist oder sowas. Ein Modell von Gemeinde, das ist ein Viereck und besteht daraus, dass in der Gemeinde Pastoren oder Leiter gibt, dass es Verantwortliche gibt. Dann gibt es einen Gottesdienst oder das Programm, Veranstaltungen, was man an Aktivitäten tun. Dann gibt es meist irgendwie ein Gebäude und dann klar zum Schluss auch noch Finanzen. Das ist so die typische Kirchenform, Gemeindeform, die wir so haben. Und darum dreht sich oft vieles in der Gemeinde. Ich fange mal mit dem Gottesdienst an. Wir kümmern uns um den Gottesdienst, um Veranstaltungen. Wir planen Sachen. Das ist auch nichts, ich möchte auch nicht grundsätzlich sagen, dass das jetzt falsch oder schlecht ist. Nur es ist ein gewisses System, was wir machen und was ein gewisses Ergebnis herausbringt. Wir machen unsere Gottesdienste, wo sich alles drum dreht. Dann, klar, wir brauchen irgendwelche Treffpunkte. Wir haben ein Gebäude. Wir brauchen irgendwelche Verantwortlichen, die sich um was kümmern. Und na klar brauchen wir Finanzen. Aber dieses System beinhaltet oft einen hohen Aufwand. Meist muss der Pastor alles tun, der muss sich um alles kümmern. Wir müssen schauen, die Gottesdienste, wie stehen die Stühle und so weiter. Gebäude und so weiter. Ich muss hier schon einmal hier gucken. Viel Aufwand. Die Frage, wie viel Geld haben wir für einen Pastor? Können wir uns einen Pastor leisten? Welche Aufgaben hat der Pastor? Dann Gottesdienst. Wie soll der Gottesdienst stattfinden? Welche Lieder singen wir? Welches Liedgut haben wir? Welche Kleidung ist passend? Welche Veranstaltungen sind nötig? Wie stehen die Stühle? Und so weiter. Dann Gebäude. Wie groß muss das Gebäude sein? Wollen wir mehr ein modernes, mehr ein sakrales Gebäude haben? Wie viel Geld haben wir? Was können wir uns leisten? Also diese Sachen. Und was oft passiert, dass wir dann an diesen Punkten diskutieren. Ist der Gottesdienst zu kurz, zu lang? Hat der Pastor seine Aufgabe so erledigt, wie er es erledigen soll? Gefällt mir das Gebäude? Haben wir die richtigen Stühle? Haben wir die richtigen Fenster? Haben wir die richtige Heizung? Es wird viel Aufwand betrieben, um letztlich dieses Programm zu organisieren. Und wie gesagt, es ist grundsätzlich nicht verkehrt. Viele Gemeinden machen das so. Gott wirkt in so Gemeinden, wo die Gefahr oft drin liegt, dass wir uns manchmal so sehr um dieses Viereck kümmern, dass wir den Inhalt drin vergessen. Dass für unsere Geschwister, dass wir die Mission, die Dinge, die eigentlich für eine Gemeinde wichtig sind, dass wir sie vergessen. Ich war selber Pastor, ich weiß es, man ist dann so beschäftigt, dass man manchmal nicht mehr schafft, zum Nachbarn zu gehen und mit dem mal ein Käffchen zu trinken, weil man dieses System erhalten muss. Und oft ist es auch so, dass Gemeindeleute helfen mit, aber vieles liegt immer auf den Schultern der Leiter, der Pastoren, die alles organisieren müssen. Und das Gemeindevolk ist oft, dass es mehr konsumiert. Das ist, sagen wir mal, die Gefahr oder die Problematik. Das ist das eine Bild. Das nächste Bild, das ist ein Dreieck. Und das macht eigentlich den Kern von Gemeinde aus, oder man könnte, also neutestliche Gemeinde oder von Versammlung. Im Neuen Testament steht immer Ekklesia, das waren die herausgerufen, die Versammlung. Wir haben manchmal das Bild von Gemeinde, das ist jemand das Gebäude. Aber im Neuen Testament gab es keine Gebäude, sondern es gab eine Versammlung. Die Leute haben sich irgendwo getroffen und waren zusammen. Da gab es ein paar Punkte, die wichtig waren, um in dieser Versammlung zu leben. Das eine war Gott lieben. Das will man hier auch im Viereck, aber da ist es essentiell. Man will Gott lieben. Man will andere oder Geschwister lieben. Und was noch ganz wichtig ist, machet Jünger oder Jünger machen. Wie kommt man auf diese Gedanken, dass man kann das im Neuen Testament zu lesen, aber diese drei Punkte sind drei Gebote, die Jesus gesagt hat, das ist wichtig. Aus Matthäus 22 und aus Matthäus 28. Jesus sagt, das größte Gebot ist, dass wir Gott lieben. Und das zweite, was eben ebenbürgerlich ist, dass wir die Nächsten lieben. Und er sagt dann zum Schluss, mein Gebot, gehet hin in aller Welt und mache zu Jüngern. Und in der Mitte soll na klar Jesus sein. Und dieses Ganze funktioniert nur, wenn alle drei Bereiche im Gleichgewicht sind. Manchmal neigen Gemeinden, die wollen nur Gott anbeten. Das ist einseitig. Manche sagen, wir wollen nur auf Gemeinschaft sein. Das ist auch einseitig. Manche sagen, wir wollen nur missionarisch sein. Es muss alles drei zusammenkommen. Wir brauchen von Gott Inspiration, wir müssen mit unseren Geschwistern zusammen sein und wir müssen in die Welt gehen. Das muss zusammengehören. Dann kriegt das Leben. Und also wir können selber Gott lieben oder so Sachen, aber dafür brauchen wir auch Jesus Hilfe, dass wir schaffen, die Dinge zu tun. Und ich möchte noch ein paar Worte zu sagen, was bedeutet Gott lieben? Die Urchristen oder die Gemeinde, die Urgemeinde, die hat sehr viel Gott gelobt, ihm gedankt, ihn angebetet. Und immer wieder haben sie Gott gepriesen, für was Gott Tolles getan hat, welche Wunder passiert sind und dass er sie erlöst hat und so weiter. Und das ist ein wichtiger Aspekt, um Gott zu lieben. Aber ein anderer Aspekt, den ich gelesen habe im Johannes 14, ist, wo Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und ich glaube, Gott lieben ist nicht in den Gottesdienst gehen. Man kann im Gottesdienst Gott erleben, aber Gott lieben bedeutet, ihn persönlich anzubeten, sein Wort zu lesen, sein Wort zu hören, aber auch sein Wort tun. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, der wird mein Wort tun. Oder Jakobus sagt, seid nicht nur Hörer, sondern seid Täter des Wortes. Und die Gefahr manchmal hier in den Gottesdiensten ist, man geht hin, findet das toll, es ist alles richtig, ich gehe aus der Tür heraus und habe es wieder vergessen. Und wir müssen dahin kommen, dass wir von Gott was hören und das auch umsetzen. Vielleicht in der Ehe, in der Familie, ja. Meine Frau freut sich, wenn ich sage, sie ist schön und es ist eine tolle Frau und alles. Aber wenn sie sagt, Stefan, kannst du mal den Müll rausbringen? Und wenn ich es dann tue, dann liebe ich sie. Dann investiere ich mich in sie und helfe ihr. Und so genauso ist es mit Gott. Wenn Gott zu uns was spricht und er hat zum Beispiel zum Abraham gesprochen, ich will dir einen Sohn geben, glaubst du mir? Und Abraham sagt, ja, ich glaube dir. Ich bete morgens immer und habe dann für eine liebe Schwester gebetet. Und auf einmal ist mir so ein Bibelvers oder ein Wort eingefallen. Und ich war in der S-Bahn gesessen und eigentlich war ich kurz vorm Aussteigen und denke, ja, ich habe für sie jetzt gebetet, das passt. Und dann habe ich aber ganz stark irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll ihr ein paar Zeilen schreiben. Das habe ich dann gemacht. War auch glücklich, dass ich es gemacht habe. Und kurze Zeit später kam, Stefan, du hast genau ins Schwarze getroffen. Danke, dass du so gut auf Gott gehört hast und dass du mir das gesagt hast. Ich habe das nicht gemacht, weil ich etwas Tolles machen wollte oder weil ich der Schwester was Tolles machen wollte, weil ich gespürt habe, Gott sagt zu mir, mach es. Gott hat zu mir geredet und ich habe Gott lieb und ich will das tun, was er mir sagt. Wir haben ja hier ein bisschen unser Stuhlproblem und da will ich auch jetzt nicht so im Detail weiter drauf angehen, das sei hingestellt, manche Sachen sind vielleicht auch nicht so geschickt gelaufen, aber was ich glaube, dass ein paar Geschwister von Gott was gehört haben und gehört haben, wir sollen die Stühle mal umstellen. Sie haben in der Situation Gott lieb und haben gespürt, Gott spricht das, wir sollen das tun. Und da liegt eine Dynamik drin und sie haben es dann gemacht. Und hier in dem Viereck neigen wir manchmal dazu, das haben wir schon immer so gemacht, darum lassen wir das so. Und da ist die Gefahr drin. Hier ist eine Dynamik drin und hier neigt manchmal eine Stagnation drin. Und wir müssen lernen, dass sich Dinge auch mal verändern können. Und das hat auch einen Ausdruck von Gott lieben. Die in der Urgemeinde, die Menschen, also wir lieben auch Gott, keine Frage, aber für die war es essentiell, Gott zu lieben, das zu tun, was Gott ihnen sagt. Philippus war in Samaria, hat dort eine Erweckung ausgelöst und Gott spricht zu ihm, geh jetzt in die Wüste. Hey, ich habe gerade eine Erweckung, ich muss doch dabei bleiben. Nein, Gott spricht, geh in die Wüste, in die einsame Straße. Und das war wichtig, dass er hört. Und er hat Gott lieb gehabt, hat gehört, hat die Kamera getroffen und dadurch ist in Äthiopien eine Erweckung ausgebrochen. Manchmal spricht Gott zu uns, wir können es nicht verstehen, aber es ist entscheidend. Und die Frage ist, wollen wir Gott lieb haben? Wollen wir das tun? Und ist uns das wichtiger als manche Programme, manche äußerlichen Sachen? Das nächste ist, andere lieben. In Apostelgeschichte 4 heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Da war eine Verbindung, eine Ähnlichkeit. Sie haben eng zusammengehört. Sie haben die Gemeinschaft untereinander gesucht. Und wir haben hier manchmal Kaffee trinken und da rede ich mit jemandem. Aber das ist nicht diese Gemeinschaft von, sie waren ein Herz und eine Seele. Und sie waren auch bereit, wenn einem was fehlte, dann hat der andere ihnen das zur Verfügung gestellt. Und das ist schon eine Nummer, ja, wo ich mich manchmal auch frage, bin ich bereit, kommt jemand, ich brauche, weiß ich, dein Laptop oder so, ich habe eine Anfrage gehabt, ich bräuchte dein Auto, bist du bereit, dein Auto abzugeben? Dann überlegt man, will ich das wirklich? Und ich sage, ja, ich will das tun.
weil es sind meine Geschwister, meine Freunde und ich will bereit sein, von dem abzugeben. Wir müssen jetzt nicht alles verschenken, um das geht es nicht, aber eine Haltung zu haben, bin ich bereit, den anderen zu lieben. Und es ist immer toll, wenn wir jetzt hier was essen und so, aber warum haben wir nicht mal den Mut, uns nach zu Hause einzuladen und zu Hause mal zu grillen, bei dem anderen persönlich zu sein, unseren Haus und Hof zu öffnen, damit wir dort vor Ort den anderen lieben und Gemeinschaft haben. Es geht auch nicht darum, einen anderen lieben. Es geht nicht darum, dass wir einfach ein paar Bierchen mit mehr miteinander trinken, sondern es geht darum, dass wir eine geistig-natürliche Verbundenheit haben, Gemeinschaft haben, dass wir einander tragen, einander die Lasten tragen. Wir sitzen hier im Gottesdienst alle nett zusammen und klar, wir haben für den Bernd gebetet, das ist super und das sollen wir auch machen. Aber es gibt manchmal andere Nöte, wo es wichtig ist, dass wir wirklich gemeinschaftlich zusammen sind, dass wir dem anderen helfen, dass wir ihn unter die Arme greifen, dass wir mitbekommen, was ist, läuft in seinem Leben. Manches kann man auch hier nicht im Gottesdienst sagen, das ist einfach nicht der Rahmen dazu, aber im persönlichen, im gemeinschaftlichen Rahmen, da ist der Konsens, wo man wirklich mitteilen kann, hey, ich habe so ein Problem mit meinem Kind oder ich habe ein Problem mit meiner Arbeit oder eigentlich habe ich gar kein Geld mehr, kannst du mir helfen? Und was es auch für ein Problem gibt, und da kann man zusammenkommen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wo wir neu wirklich suchen müssen, wie können wir mehr einander lieben, wie können wir mehr in Gemeinschaft kommen, wie können wir mehr den anderen wirklich tragen. Und die Bibel spricht zum Beispiel auch ganz klar, dass wir uns ermahnen, ermutigen sollen und dass wir auch unsere Sünden voneinander bekennen sollen. Und das mache ich dann klar nicht hier auf der Kanzel und sage, ich habe da und da die Sünden, sondern das braucht einen Rahmen, wo ich in Gemeinschaft mit Leuten zusammen bin, wo ich ehrlich sein kann, wo ich offen sein kann. Wir hatten jetzt ja diesen E-Kurs und ich war selber erstaunt, wie durch ein paar einfache Sachen auf einmal so eine tiefe Gemeinschaft gekommen ist, wo ich nicht gedacht hätte, dass das passiert. Wir reden manchmal so oft, haben oft diese Frage, ja, wie kommt man zu Jesus? Das ist so allgemein gestellt und jeder gibt seinen Senf dazu, aber es ist nichts Persönliches. Aber in dem Kurs ist die Frage, wie kamst du zu Jesus? Und da musst du beantworten, wie kamst du zu Jesus? Wie hast du das erlebt? Wie ist das passiert, damit du das anderen weitererzählen kannst? Und da haben viele geschluckt. Ach so, wie bin ich eigentlich zu Jesus gekommen? Dann habt ihr einfach, ich sag mal, ein bisschen die Hose runter. Dann wird man einfach persönlich, ehrlich. Und dass eine Gemeinschaft gewachsen, eine Beziehung entstanden, das habe ich nicht gedacht. Auf einmal, da kriegt man vom Leben, vom anderen was mit, auch geistlich was mit und auf einmal kann man ganz anders zusammenstehen. Und das wünsche ich mir, dass wir das neu forcieren, dass wir wirklich einander lieben, dass wir den anderen suchen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Oder erlaube ich vielleicht mal, meine Geschwister auch in mein PC oder in mein TV reinzugucken, was ich mir so alles angucke. Nicht, weil es Kontrolle sein soll, sondern weil wir als Geschwister uns helfen sollen, dass wir in Heiligkeit, in Transparenz leben. Und manchmal ist es vielleicht notwendig, dass auch mal ein Bruder oder Schwester in dein PC reinschaut, was da alles läuft. Gut, das ist einander lieben. Und das haben die Urchristen gemacht. Sie haben, waren ein Herz, eine Seele, sie haben ihre Sachen geteilt, sie waren füreinander da. Und das hat auch nach außen hin wirklich ein Zeugnis gehabt. Und Jesus sagt auch, die Welt wird erkennen an eurer Liebe untereinander, dass ihr meine Kinder seid. So, als letzten Punkt ist das Jüngermachen. Und ich finde toll, dass wir in 2 Wochen hier ein Nachbarschaftsfest haben. Finde ich wirklich super. Aber ich glaube, dass wir noch einen Schritt weiter gehen sollen. Jesus sagt, geht und macht zu Jüngern. Geht hinaus. Wir neigen dazu, dass wir immer sagen, ja, kommt in unsere Kirche. Wir wollen ein kleines Menschen zu Jesus finden. Aber oft wollen wir eigentlich nur, dass die Reihen sich füllen, dass mehr Leute in unseren Gottesdienst kommen. Und die andere Seite ist, wir leben in einer postmodernen Zeit und wir müssen lernen, wirklich zu den Menschen hinauszugehen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Selbst in der Waffenrüstung, das kennen wir ja, die Helm des Heils, Schild des Glaubens und so weiter, da heißt es, ein Schutz für unser Leben ist, wenn wir an den Füßen gestiefelt sind mit dem Evangelium des Friedens. Das ist ein Schutz in unserem Leben. Ja, nicht nur, wenn wir Gott lieben und unsere Nächsten lieben, sondern wenn wir rausgehen und zu den anderen Menschen, ist das ein Schutz für unsere Waffenrüstung. Petrus war ja von dem Hohen Rat, der hat ja den einen Kranken geheilt und wurde ein bisschen geschlagen. Und unsere Reaktion wäre oft gewesen, die Gemeinde war ja zusammen, hat gebetet, und unsere Reaktion wäre oft gewesen, alle ins Kämmerchen, ja nicht mehr vor die Tür gucken, uns könnte was passieren. Und was macht die Gemeinde? Sie betet Gott an und dann betet sie, Jesus, gib uns Freimut, dass wir dein Wort verkündigen können. Und dann gehen sie raus und verkündigen das Wort und viele kommen zum Glauben. Und ich glaube, wir müssen neu lernen, wirklich hinauszugehen. Und auch wirklich zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden. Ich war gestern bei unserer Tochter bei einer Schulkameradin, die Leute sind Araber. Und ich war ja am Predigt vorbereiten, hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit. Und wie ich an der Tür war, sagt der Mann, komm rein, Stefan, komm rein. Ich mache gerade was zu essen, komm rein. Dann habe ich mir entschieden, ja, lass die Predigt sein. Es ist wichtiger, dass ich mit Menschen Kontakt habe. Bin reingegangen, ich war nicht so lange da, aber eine Zeit lang habe ich mit ihm geredet. Er hat von seinem Tod seines Vaters erzählt und so. Ich habe einfach Anteilnahme an ihn genommen. Und er weiß, ich glaube an Jesus. Und ich habe für ihn schon gebetet. Und da ist eine wachsende Beziehung. Und es ist so wichtig, dass wir in die Häuser zu den Menschen gehen. Jesus sagt, geht hin und mache zu Jüngern. Lasst uns aufbrechen, rauszugehen. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe Freunde, die leben in Jerusalem, sind dort Missionare. Und beide haben erzählt, sie sind durch die Altstadt gegangen und der eine wollte eigentlich nur irgendwo hingehen. Auf einmal sagt Gott zu ihm, bleib stehen und geh in diesen Laden. Das war irgendwie, der hat irgendwie Stoffe, irgendwas gehabt. Und ja, er geht rein, denkt, was soll ich da? Und dann ist da ein junger Mann und er kommt mit ihm ins Gespräch und kann über Jesus mit ihm reden. Und er ist ganz offen und immer wieder, und er war jetzt schon mehrmals dort, und hat mit diesem jungen Mann, der ist auch Moslem, über Jesus gesprochen. Und seine Frau hat so etwas Ähnliches erlebt. Und ich glaube, dieser junge Mann wäre nie in eine Kirche gegangen, geschweige denn, dass er das Evangelium gehört hätte, wenn nicht mein Freund bei denen in den Laden gegangen wäre. Und ich glaube, dieses Jüngermachen hat viel auch mit zu tun, nicht nur, dass wir Evangelium weitergeben, sondern dass wir wirklich rausgehen. Jetzt haben wir hier diese beiden Modelle. Und hier kann man vieles organisieren. Und ich will nicht sagen, dass nicht Gott da ist. Gott ist auch da drin oder kann da drin sein. Nur, auch diese klassischen Gemeinden, die wollen eigentlich dieses Dreieck, wollen sie leben. Keine Frage. Nur manchmal kann aus dieser ganzen Organisation das Dreieck so klein werden. Es kann auch so groß sein. Und obwohl das vielleicht das Dreieck manchmal nur so klein ist, wird manchmal vielleicht viel Aufwand betrieben, um dieses System zu erhalten. Und ich glaube, dass Gott durch dieses Dreieck wirken möchte. Und ich glaube, dass wir da Glauben brauchen, dass wir Vision brauchen, dass wir ein Herz brauchen. Ja, Jesus, das wollen wir umsetzen. Ich will dich lieben, ich will meine Geschwister lieben, aber ich will auch die Welt lieben. Mein Gedanke ist, ich glaube auch hier die Gemeinde Puchheim, ich denke, wir sollten neu darüber nachdenken, was ist unser System? Was ist unser Ziel? Wo möchten wir wirklich hingehen? Wollen wir uns um dieses Viereck kreisen? Das hat vielleicht vor 10, 20 Jahren super gut funktioniert. Ich will auch nicht sagen, dass das schlecht ist oder so. Aber ich glaube, wir brauchen neu dieses Dreieck. Und vielleicht auch als Vision. Dieses wollen wir wirklich fokussieren. Und auch alles, was wir tun, immer wieder unter diesem Prisma halten. Was wir tun, ist das mit dem Äquivalent. Und ich glaube, dann kann Gott kann immer was Gutes tun, aber ich glaube, dann kann Gott noch mehr tun und wirklich was durchbrechen, und das wünsche ich mir einfach. Amen.